HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Der Wald stirbt. Neue Bäume braucht das Land.
Der deutsche Wald, an manchen Stellen kommt er noch ziemlich urtümlich daher, im Kellerwald, etwa im Thüringer Wald oder auch im Spreewald. Doch so alt, wie man meinen mag, ist er selbst da gar nicht mehr. Viele Nadelbäume stammen zum Beispiel aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurden schnell wachsende Bäume zur Wiederaufforstung gewählt. Fichten etwa gehören auch dazu. Aber auch schon in den Jahrhunderten davor unterlag der Wald einem stetigen Wandel, je nachdem, wie das Klima war und das Nutzungsverhalten von uns Menschen. Stefan Hübner jetzt mit einer Chronologie der deutschen Waldentwicklung.
Deutschland in der mittleren Steinzeit. Das Klima hatte mehrere Millionen Jahre lang natürlicherweise stark geschwankt, doch nun waren die Eiszeiten überwunden. Es wurde wärmer und feuchter, es wuchs wieder mehr Wald, Urwald, in dem Eichen, Linden und Ulmen dominierten. Nachdem es nochmals abkühlte, kamen auch Tannen und Buchen, der Mensch wurde sesshaft und in der Eisenzeit begannen die Kelten als Erste, die Wälder intensiv zu nutzen. Auch die Römer griffen in den deutschen Wald ein. Zum regelrechten Verhängnis wurde dem Wald aber erst das Mittelalter. Im frühen Mittelalter rodeten die Menschen vor allem Wälder nahe ihrer Siedlungen, um die Landwirtschaft voranzutreiben. Im Hochmittelalter wurde der Landausbau erweitert, neue Siedlungen wurden errichtet und der Urwald endgültig erschlossen. Das Schicksal des deutschen Waldes war besiegelt. Er wurde zur Kulturlandschaft. Eine Verschnaufpause verschaffte ihm das 17. Jahrhundert. Infolge des Dreißigjährigen Krieges hatte sich die Bevölkerung selbst so stark geschwächt, dass sie dem Wald weniger Schaden zufügen konnte. Der Niedergang des naturbelassenen Waldes nahm aber bald schon wieder an Fahrt auf. Um 1800 waren in Deutschland kaum noch geschlossene Wälder vorhanden. Um Holznot abzuwenden, wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts wieder aufgeforstet, meist mit robusten Arten wie der Fichte. 1984 alarmierte der Waldschadensbericht Deutschland. Die Luftverschmutzung verursachte ein Waldsterben. Schuld waren vor allem Schwefelverunreinigungen aus Abgasen. Sie reagieren in der Atmosphäre zu Säuren. Was folgte, war saurer Regen. Vor allem Wälder höherer Lagen litten. Umweltschutzmaßnahmen verhinderten Schlimmeres. Trotzdem wird bis heute diskutiert, wie verheerend der saure Regen wirklich war. Teils wurde und wird er als reines Medienphänomen etikettiert. Heute sind über 11 Millionen deutsche Hektar bewaldet, Tendenz steigend. Der Großteil der Bäume steht in Reih und Glied in einem der vielen bewirtschafteten Landstücke. Der deutsche Durchschnittswaldbaum ist 77 Jahre alt, am häufigsten sind Fichten, geschätzt werden sie als ideale Holzlieferanten. Doch Fichten leiden besonders unter dem Klimawandel. Und da es der vom Menschen verursachte Klimawandel ist, der unsere Vegetation zurzeit unter Anpassungsdruck setzt, wollen Menschen heute der Natur unter die Arme greifen und die Anpassungsprozesse beschleunigen. Es geht um einen Waldumbau. Bevorzugt werden klimastabile, naturnahe Mischwälder. Dabei spielen Baumarten wie Douglasie, Küstentanne und Roteiche eine Rolle. Sie sind klimatoleranter und dank ihnen soll auch der Wald von morgen noch eine grüne Lunge und Lebensraum vieler Arten sein.
Der Wald ist gestresst. Hitze und Trockenheit, Stürme, Insekten. Oft sind die Wälder Monokulturen und dadurch besonders anfällig für diesen Stress. Dabei ist er ein wichtiger Faktor in der Klimapolitik. Landwirtschaftsministerin Klöckner will ja einen nationalen Waldgipfel einberufen. Doch was konkret will die Politik eigentlich tun, um den Wald zu erhalten?
Plötzlich ist der deutsche Wald ganz oben auf der politischen Agenda. Politikerinnen und Politiker aller Parteien fordern in diesen Tagen seine Rettung. Mit unterschiedlichen Schritten. Landwirtschaftsministerin Klöckner legte vergangene Woche ein Konzept vor. Gemeinsam mit ihren Unionsministern auf Länderebene verabschiedete sie die sogenannte Moritzburger Erklärung. Ein 6-Punkte-Masterplan für die deutschen Wälder, gefüttert mit viel Geld.
Wir haben angemeldet als Bundeswaldministerium, dass aus dem Klimafonds wir mindestens 1,5 Milliarde Euro brauchen. Und mit dieser 0,5 Milliarde Euro, was ist dann zu tun? aufzuräumen, zu transportieren, Nasslagerungen zu finanzieren, Lagerflächen. Aber wir müssen auch mit der Holzindustrie reden. Das heißt, die aktive Waldbewirtschaftung ist wichtig, um den Klimaschützer Wald Bestand zu verleihen.
Um den Wald zu erhalten, setzt Klöckner auf nachhaltige Waldbewirtschaftung, Forschung und Holz als Rohstoff. So steht es in der Moritzburger Erklärung. Baden-Württembergs Agrarminister Peter Haug befürwortet das.
Es ist auch notwendig, nicht nur, weil Waldbesitzer finanzielle Hilfen brauchen, weil sie am Rande ihrer Liquidität sind, sondern auch, weil wir den Wald brauchen. Wir brauchen den Wald als Klimafaktor, wir brauchen den Wald als CO2-Speicher.
Der Opposition gehen diese Pläne nicht weit genug. Die FDP fordert eine echte Taskforce zur Rettung der Wälder. Auch gentechnisch veränderte oder nicht in Deutschland heimische Baumarten anzupflanzen sei nötig. Schnittmengen gibt es bei den Waldbesitzern. Auch die FDP möchte ihnen helfen, sagt Karl-Heinz Busen, forstpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Wir fordern ganz dringend mehr Geld für die Maßnahmen, die nötig sind, Anschaffung von Maschinen und Entsorgen des Holzes. Und zum anderen fordern wir unbedingt eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für unsere Waldbesitzer. Das ist auch für die Allgemeinheit. Wenn unser Wald stirbt, dann stirbt auch die Erholung mit. Und deswegen muss die Bundesregierung viel mehr tun, um den Waldbesitzern und den Waldeigentümern zu helfen.
Das sieht Grünen-Chef Robert Habeck anders. Das öffentliche Geld aus dem Klimafonds sollte seiner Meinung nach vor allem für öffentliche Leistungen verwendet werden. Also für Naturschutz, Klimaschutz, Artenschutz.
Nicht dafür, dass die Waldbesitzer noch weiter einen höheren Einschlag bekommen können. Und das ist immer der gleiche Denkfehler bei Frau Klöckner, dass sie die Wirtschaftlichkeit versucht, mit Steuergeldern zu unterstützen und zu erhalten. Es müsste genau andersrum sein. Das, was unwirtschaftlich ist, nämlich die langsamere Nutzung, die naturnahe Waldbewirtschaftung, das hat Anspruch auf öffentliche Unterstützung, der Holzeinschlag nicht.
Fest steht, die Politik will viel tun, um dem Wald zu helfen. Welche Schritte aber genau getan werden müssen, darüber sind sich die Parteien bisher uneinig. Weitere Gespräche wird es im September geben. Dann trifft sich Agrarministerin Klöckner mit ihren Ministerkollegen aller 16 Bundesländer zum allerersten nationalen Waldgipfel.
Isabel Lerch für HR Info. Das Thema heute Morgen: Der Wald stirbt, neue Bäume braucht das Land. Dem deutschen Wald bekommt das Klima immer schlechter. Der trockene Sommer 2018, wenig Regen auch in diesem Jahr, dazu sehr heiße Tage im Juli. Der Wald befindet sich wirklich in einem schlechten Zustand. Hinzu kommen Waldbrände, Stürme, Plagen wie den Borkenkäfer. Bäume sind aber gerade für unser Klima eben enorm wichtig. Fichten und Kiefern sind bereits geschädigt und in diesem Jahr sind auch einige Buchenwälder durch den Klimastress geschwächt. Einige sprechen schon vom Waldsterben 2.0. Forscher sind deshalb auf der Suche nach dem Wald der Zukunft, also Bäumen, die mit dem zunehmend trockeneren und wärmeren Klima gut zurechtkommen. Daran arbeitet auch Professor Wolfgang Brüggemann vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität an der Goethe-Uni Frankfurt. Er beschäftigt sich damit, welches Klima in 50 oder 80 Jahren vermutlich hier herrscht und welche Bäume dazu passen. Und von ihm wollte ich wissen, wie finden Sie das heraus, wie machen Sie das?
Ja, wir nehmen uns Berechnungen von Kollegen aus den Geowissenschaften und aus der Meteorologie und gucken nach, wie nach deren Meinung das Klima mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei uns in diesen Zeiträumen sein wird. Und dann schauen wir quasi auf dem Atlas nach, wo finden wir dieses Klima heute? Und wenn wir das machen, dann landen wir zum Beispiel in Bergregionen in Italien oder in Griechenland, in Nordgriechenland, und können dann dahin fahren, uns die Wälder dort anschauen und gucken, welche Bäume dort wachsen. Und dann haben wir ja schon mal einen guten Anhaltspunkt, dass die Arten, die dort heute leben und dieses Klima ertragen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit das berechnete Klima in 50 bis 80 Jahren bei uns auch ertragen werden.
Wenn ich es richtig sehe, ist es Ihnen wichtig, dass die neuen Baumsorten, die Sie dort herausfinden bzw. lokalisieren, eine möglichst große Überschneidung haben mit jetzt schon hier vorhandenen, hier wachsenden Baumsorten. Warum ist das wichtig?
Naja, das ist deswegen wichtig, weil unsere Baumarten hier praktisch eine zentrale Rolle in den Waldökosystemen spielen. Also nehmen wir mal als Beispiel unsere heimische Eiche. In unseren Wäldern hier, in denen wir unsere Versuche haben, haben wir, nur um mal ein Beispiel zu nennen, etwa 90 Schmetterlingsarten gefunden, die auf der Eiche leben. Und diese Rolle im Ökosystem, die ist für uns als Ökologen sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchten wir die Baumarten, die wir jetzt hier haben, durch solche Arten ersetzen, wenn es nötig ist, die diese ökologische Rolle übernehmen können und die dann auch für einen großen Teil der Arten, die jetzt auf den Bäumen leben, auch als Futter oder Brutplatz oder dergleichen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir würden hier, wenn wir Wälder ganz auf Roteiche oder Douglasie aufbauen, Lebensräume schaffen, die zwar für nordamerikanische Pflanzen und Tiere günstig wären, aber nicht für unsere.
Sie haben jetzt in der Nähe von Frankfurt schon Versuchspflanzungen mit Bäumen aus dem Mittelmeerraum durchgeführt. Was sind das für Bäume, die Sie dort testen? Wie sind die ersten Erfahrungen?
Da haben wir eine Art, die ist sehr, sehr trockentolerant. Die wächst in niedrigen Höhenstufen. Das ist die Steineiche. Die ist immergrün, hat also auch im Winter Blätter. Wenn wir etwas höher gehen, kommt dann die Pflaumeiche und in noch größeren Höhenstufen die ungarische Eiche. Und diese drei Arten, die testen wir hier vergleichend mit unserer einheimischen Stieleiche.
Nun haben wir manchmal immer noch recht kalte Winter, vielleicht kälter als am Mittelmeer. Müssen die Bäume da auch entsprechend resistent sein?
Ja, auf jeden Fall. Also als wir mit den Pflanzungen begonnen haben, hatten wir in den ersten drei Wintern in den Pflanzungen Temperaturen von minus 18 bis minus 20 Grad. Die Pflaumeiche und die ungarische Eiche, die überstehen das problemlos, weil sie laubwerfend sind, so wie unsere Arten. Die immergrüne Steineiche, die hatte da größere Probleme. Aber die Bäume sind inzwischen auch recht groß, 1 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter, je nach Standort. Und wir wissen, dass je älter diese Bäume werden, desto besser ist ihre Frosttoleranz.
Haben Sie so etwas wie die ideale Neubepflanzung für die nächsten Jahrzehnte schon gefunden?
Na, ich darf keine Empfehlungen abgeben, weil wir Ökologen sind, Biologen und nicht zu den staatlichen forstlichen Versuchsanstalten gehören, die dafür zuständig sind. Aber ich kann sagen, wenn ich selber Waldbesitzer wäre, dann würde ich versuchen, einen Mischwald zu begründen mit verschiedenen Arten, in denen diese mediterranen Arten, insbesondere die Pflaumeiche, eine wichtige Rolle spielen würden. Was auch wichtig wäre, der Wald muss unterschiedliche Altersstufen haben. Also es sollten nicht alle Bäume gleich alt sein. Dann ist er besonders anfällig für Stürme und eine hohe Diversität.
Tauschen Sie sich aus mit den staatlichen Forschungseinrichtungen oder auch mit Waldbesitzern, die dann ja von Ihren Erfahrungen womöglich auch profitieren könnten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Kooperationen mit forstlichen Versuchsanstalten, zum Teil gemeinsame Pflanzungen. Und die Anfragen, die da sind, die sind sehr zahlreich. Also die Waldbesitzer, die überlegen sich wirklich ganz genau, was sie jetzt noch pflanzen. Fichte und Kiefer hier bei uns auf den Flächen ist jetzt nicht mehr sehr en vogue. Also die Nachfrage ist sehr groß bei den Waldbesitzern nach Informationen. Und ich gehe davon aus, dass bereits in den nächsten, na, ich schätze mal 5 bis 10 Jahren, eine deutliche Umstrukturierung in den Neupflanzungen bei uns in Deutschland passieren wird.
Wie sollte der Wald der Zukunft aussehen? Dazu war das Professor Wolfgang Brüggemann vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität an der Goethe-Uni Frankfurt. Das Thema heute Morgen: Der Wald stirbt, neue Bäume braucht das Land. Und auch wenn es in den vergangenen Tagen hin und wieder ein bisschen geregnet hat, die Lage im Hessischen Wald ist nach wie vor kritisch. Der heiße Sommer des vergangenen Jahres, der trockene Winter und in diesem Frühjahr auch wieder wenig Regen, der Sommer wieder trocken und heiß. Die Folge: dem Hessischen Wald geht es so schlecht wie schon lange nicht mehr. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, so schlecht wie noch nie. Die Lage hat sich sehr schnell verschlechtert und wird sich auch so schnell nicht wieder verbessern, wie Rainer Janke bei einem Ortstermin in einem Forst im Schwalm-Eder-Kreis erfahren hat.
Karl-Gerhard Nassauer ist nicht nur Leiter des Forstamtes in Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis, er ist auch Förster mit Leib und Seele. Was Nassauer derzeit im Wald erlebt, es ist ein Schreckensszenario. Wir stehen am Waldrand bei Niedermöllrich und Nassauer zeigt mit dem Finger hoch in die Kronen der Fichten und Buchen.
Wenn man sich das genau anschaut, in die Kronen hineinschaut, dann sieht man halt dort sehr viele Bereiche, wo keine Belaubung mehr ist. Und gerade am Waldrand täuscht dieser grüne Aspekt noch, weil halt sehr viele Sträucher dieses üppige Grün vortäuscht, was eigentlich in dem Kronenbereich gar nicht mehr vorhanden ist.
Revierförster Wolfgang Bauer stößt zu uns und zeigt uns eine Stelle im Wald, in der die meisten Bäume schon abgestorben sind und wo auch der Laie sieht, hier stimmt etwas nicht.
Rot gefärbte Fichtenkronen, die dann irgendwann in eine komplett nadellose Krone übergehen. Also einfach schlichtweg ein trockener Baum ohne Rinde.
Hitze und Trockenheit, fehlende Niederschläge, daraus resultierend Pilz- und Borkenkäferbefall der geschwächten Baumbestände. Genau deshalb steht es schlecht um den Hessischen Wald, sagt Nassauer.
Nun war nicht nur das Sommerhalbjahr extrem trocken, sodass die Wasservorräte im Boden vollkommen aufgebraucht waren, sondern leider war auch der Winter zu trocken, sodass die leeren Bodenwasserspeicher auch nicht aufgefüllt worden sind.
Dies alles sind Anzeichen des Klimawandels. Der kommt schneller als befürchtet und schädigt vor allem den Wald.
Wir haben halt überhaupt gar keine Ressourcen an Wasser mehr im Boden. Und unsere Bäume haben einfach das Lebenselixier nicht mehr zur Verfügung, was sie zum Wachsen brauchen. Und dann geht das bis zum Absterben.
Die hessischen Förster können derzeit nur noch reagieren, das Schlimmste verhindern. Denn wegen der Trockenheit frisst sich der Borkenkäfer in einer Geschwindigkeit durch den Wald, die keiner erwartet hat. Auch nicht Revierförster Michael Hickmann, der einen aussichtslosen Kampf gegen Buchdrucker und Kupferstecher führt.
Es wurde im Frühjahr dann sehr schnell sehr warm, auch lange trocken jetzt. Und das ist etwas, was den Borkenkäfer sehr begünstigt. Hier insbesondere den Buchdrucker, den größten, für uns entscheidenden Borkenkäfer.
Karl-Gerhard Nassauer führt mich weiter an einen Holzlagerplatz am Waldrand. Da, wo eigentlich Edelholz verkauft wird, liegen derzeit Tausende von Fichtenbaumstämmen.
Das sind tatsächlich alles Hölzer, die von den Borkenkäfern befallen sind. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir das möglichst schnell aus dem Wald haben möchten. Weil in diesen Stämmen sind eben auch Borkenkäfer noch drin, ne? Und versuchen deswegen, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen.
Was aber tun, um die ökologische Katastrophe zu stoppen? Es müssen die Freiflächen wieder aufgeforstet werden und das vor allem mit Bäumen, die sich den neuen klimatischen Bedingungen angepasst haben. Hessenforst wird dazu in den kommenden Jahren 80 Millionen Euro investieren und 20 Millionen junge Bäume pflanzen. Aber das alles kostet nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit. Erst nach 40 bis 60 Jahren werden die Lücken frühestens geschlossen sein, wenn nicht neue Hitzewellen und Stürme neue Wunden reißen. Und so blickt nicht nur Karl-Gerhard Nassauer derzeit mehr als besorgt in die Zukunft des hessischen Waldes.
Die Entwicklung ist von unserer Seite aus nicht mehr kontrollierbar. Und es hängt jetzt sehr stark natürlich auch von der Witterungsentwicklung der nächsten Wochen ab, ob wir wirklich eine richtige Waldkatastrophe bekommen oder aber wir nochmal sozusagen eine Zeit bekommen, um halt mit der Schadsituation besser umgehen zu können, als wir das jetzt können.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.